Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Ja, das war heute der Beleg, dass Bundestagsdebatten so spannend sein können wie ein erstklassiges Fußballspiel. Es ging hin und her, Argumente wurden zugepasst und weggegrätscht.
Wenn wir uns auf diese Punkte verständigen können, darf es aus verfassungsrechtlichen Gründen keine Impfpflicht geben.
Die Impfpflicht, sie ist eine totalitäre Anmaßung.
Wenn sich alle so verhalten hätten, wie es hier zum Teil vorgetragen wird, und niemand hätte sich impfen lassen, dann hätten wir jetzt eine lupenreine Katastrophe und wären im völligen Lockdown. Das muss man verstehen.
Die Impfpflicht, sie wird nicht kommen. Die Mehrheit im Bundestag war dagegen. Auch Max Lux von den Grünen. Und wir fragen ihn gleich, warum er dagegen gestimmt hat und wie er die Pandemie jetzt in den Griff bekommen will. In 5 Wochen wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Und heute, an diesem Donnerstag, ist die Umweltministerin Ursula Hein-Esser von der CDU zurückgetreten. Es geht um ihren Mallorca-Aufenthalt während der Flutkatastrophe im letzten Jahr. Wir liefern euch dazu die Hintergründe. Und Verena von Keitz aus unserem Team heute mit dabei. Und bei dir ist erstmal Abhusten angesagt. Da ist Mikroplastik auf der Lunge, oder wie?
Oh, ja, und ganz schön viel, ja? Würde ich mal so sagen. Nee, es gibt eine neue Studie, die hat gezeigt, dass tatsächlich eine ganze Menge Mikroplastik sich in Lungengewebe findet von Menschen und vor allem auch ziemlich tief drin und ziemlich große Teilchen. Und das ist ja nicht so eine schöne Information. Reden wir gleich drüber.
Das und mehr für euch heute an diesem 7. April in diesem Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Es ging zur Sache heute im Bundestag. Die Sache war die Impfpflicht. Gleich über 4 unterschiedliche Anträge wurde abgestimmt. Und Max Lux, Abgeordneter der Grünen, hat auch mit abgestimmt. Jetzt ist er bei mir am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Lux.
Guten Tag, hallo.
Bevor Sie uns erklären, warum Sie dagegen, gegen die Impfpflicht gestimmt haben, hören wir mal ganz kurz bei unserem Hauptstadtstudio-Korrespondenten Volker Findhammer nach, wie die Abstimmung denn abgelaufen ist. Hallo Volker.
Hallo, ich grüße dich, Thilo.
Impfpflicht für alle ab 60 Jahren lag ja zuletzt auf dem Tisch. Wie knapp war's?
Ja, man hätte ja meinen sollen, nach all dem, was Gesundheitsminister Karl Lauterbach im Vorfeld erzählt hat, dass es knapp wird. Er ging ja mehrfach davon aus, dass er eigentlich noch zu einer Mehrheit dafür kommt. Aber danach sah es überhaupt nicht aus. Das war überhaupt nicht knapp. Das war wirklich eine krachende Niederlage für alle Vorschläge, die es in dieser Hinsicht gegeben hat. Also sowohl für den Vorschlag für eine Impfpflicht ab 60 Jahren, als auch für den weiteren Vorschlag der Unionsfraktion, die ja so eine Art Vorratsbeschluss treffen wollte, nach dem Motto, wenn die Zahlen wieder schlimmer werden bei Corona, dann kommt der Bundestag im Herbst nochmal zusammen und beschließt dann nochmal tatsächlich eine Impfpflicht. Und beide sind wirklich krachend gescheitert. Man kann es gar nicht anders sagen. Sie haben die Stimmen bekommen, die schon die ganzen Tage über für sie im Spiel waren und nicht eine, wirklich eine Stimme mehr. Wobei das bei der Ü60 nicht ganz stimmt. Die haben insgesamt noch 16 Stimmen mehr bekommen. Aber das ist viel zu wenig, um überhaupt von einem oder auch in die Nähe eines möglichen Erfolges zu kommen.
War es das denn endgültig mit einer Corona-Impfpflicht in Deutschland, zusätzlich zu der, die es ja schon gibt im Gesundheits- und Pflegewesen?
Ja, danach sieht es ganz gut aus. Ich habe nämlich kurz danach mit dem Rolf Mützenich, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, gesprochen und der hat ganz nüchtern erklärt.
Ich gehe davon aus, dass wir alles unternommen haben für einen breiten Kompromiss und ich muss Ihnen sagen, dass es nach meinem Dafürhalten offensichtlich diese Grundlage nicht gibt. Sie ist heute weggeschlagen worden und deswegen sehe ich auch zurzeit keine weiteren Möglichkeiten, zu neuen auch letztlich Initiativen zu kommen.
Also Thilo, das war's dann mit der Impfpflicht in Deutschland. Es sei denn, die Lage spitzt sich im Herbst nochmal so zu, dass die Debatte nochmal neue Fahrt gewinnt. Denn auch hier war es ja so, noch im vergangenen Dezember haben ja die Ministerpräsidentenkonferenz, alle 16 Ministerpräsidenten gesagt, wir brauchen eine Impfpflicht in Deutschland. Aber die weiche Corona-Welle trotz der hohen Infektionszahlen hat ja offenbar doch zu einer deutlichen Absetzbewegung geführt.
Das sagt Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Ich danke dir. Ich habe gegen die Impfpflicht gestimmt. Das sagt der Bundestagsabgeordnete Max Lux von den Grünen. Herr Lux, warum haben Sie dagegen gestimmt?
Weil ich das Ziel einer höheren Impfquote teile, aber weil ich von Eindrücken aus dieser Pandemie sehr überzeugt bin, dass uns Druck, normativer Druck, nicht weiterhilft, um die Menschen zu einer Impfung zu bewegen und dass die Impfpflicht nicht nur der falsche Weg ist, um die Impfquote zu erhöhen, sondern dass sie der nicht zielführende Weg ist. Mhm. Deshalb habe ich sie abgelehnt. Ich betone aber trotzdem, Impfen ist für mich eine Pflicht, eine moralische Pflicht für jeden Bürger, für jede Bürgerin und für jeden Politiker, für jede Politikerin gibt es auch eine moralische Verantwortung, für die Impfung zu werben. Denn wir müssen tatsächlich die Impflücke schließen, um wieder vor die Welle zu kommen.
Und wie sollte das Ihrer Meinung nach passieren? Wie soll man Menschen vom Impfen zum aktuellen Zeitpunkt überzeugen?
Wir müssen dazu an eine Reihe von Maßnahmen denken. Wir müssen uns auch, glaube ich, im Diskurs trauen, in eine positive Richtung stärker zu denken. Beispielsweise die Frage, wie einen Impfbonus zu diskutieren. Und wir müssen uns auch vergegenwärtigen, dass wir als Deutschland die Debatte über die Frage, wie wir mehr Mensch zur Impfung bekommen, nicht isoliert von Europa führen sollten. Wenn ich in die Niederlande schaue, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, dann liegt dort die Impfquote am 26. März sogar noch 2% hinter der deutschen Impfquote. Und dann ist uns auch nichts geholfen bei dem Ziel, eine größere Immunisierung in der Grundgesamtheit zu erreichen. Denn wir leben ja auch global und über Grenzen hinweg.
Absolut. Und das Virus kennt keine Grenze. Aber wenn man das jetzt mitbekommt, dass die Politik so schlittert und erstmal was bestimmt, aber dann wird es wieder vom Tisch genommen, dann wird eine andere Zielgruppe, nämlich Ü60, erst ausgerufen. Wie motiviert man dann noch die Leute generell für Anti-Corona-Maßnahmen?
Naja, ich finde die Lesart, dass die Willensbildung im Parlament eine Schwäche der Demokratie sein soll, nicht richtig. Ich glaube, es ist umgekehrt. Ich glaube, die Tatsache, dass wir einen Willensbildungsprozess im Parlament hatten, dass wir eine Entscheidung im Parlament hatten, dass wir eine Gewissensentscheidung hatten, wo ich auch sagen muss, dass mein Standpunkt, den ich gegen die Mehrheitsmeinung in meiner Fraktion vertreten habe, sehr respektiert wurde, dann ist das auch das Ergebnis von einem demokratischen Prozess. Dann ist das natürlich so zu akzeptieren. Und ich glaube, wir haben jetzt als Politikerinnen und Politiker alle viele, viele Hausaufgaben, wenn es um die Bewältigung dieser Pandemie geht. Und da sollten wir unsere Ressourcen, unsere Energie in jeden Ausschuss dieses Hauses stecken. Dann sollten wir auch darüber diskutieren, wie wir die Arbeitsbedingungen in der Pflege rasch verbessern können. Und dann müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wie wir auch die Impfquote weiter steigen können, wie wir die Aufklärungskampagne, wie wir der auch nochmal einen Booster verschaffen können.
Das war ja ganz neu heute ohne Fraktionszwang. Und jetzt haben Sie es schon gesagt, Herr Lux, Sie wurden trotz Ihrer Meinung, obwohl das ja mehr oder weniger auch dann eine Schlappe für Ihre Partei war, dass es nicht zu einer Impfpflicht kam, denn das wurde ja von den Grünen auch gestützt, haben sich dagegen entschieden. Also das funktioniert für Sie auch, sagen wir mal, ist das zukunftsträchtig, dass man sagt, in der Sache stimmt man dann dagegen oder dafür?
Also das ist ja jetzt nichts Neues, dass die Abgeordneten des Deutschen Bundestages frei in der Ausübung ihres Mandates sind. Und wir haben auch schon oft erlebt, dass es zu genau solchen Gewissensentscheidungen im Bundestag gekommen ist. Dass die Fraktion nicht nur den Abgeordneten erlaubt haben, frei nach ihrem Gewissen zu entscheiden. Das tun sie nämlich immer.
Aber der Vorschlag einer Impfpflicht ab 60 war auch von den Grünen.
Der war von Abgeordneten der Grünen. Es war ein Gruppenantrag. Und die Fraktionen haben aktiv ihre Abgeordneten zu einer Gewissensentscheidung ermutigt, der Bundeskanzler im Übrigen auch. Mhm. Und deshalb ist es auch so, dass bei den Grünen zum Zeitpunkt der Situation, als die Gruppenanträge auf den Weg kamen, der Abgeordnete der Grünen unter allen drei Gruppenanträgen aus dem demokratischen Lager standen. Abgeordnete der Grünen standen unter dem Gruppenantrag Impfpflicht ab 18. Natürlich kommt der Unionsantrag auch aus dem demokratischen Lager, aber war kein Gruppenantrag. Abgeordnete der Grünen standen unter dem Gruppenantrag Impfpflicht ab 50 und eine Abgeordnete der Grünen stand auch unter dem Antrag, der sich gegen die Einführung einer Impfpflicht ausgesprochen hat. Wir haben das sehr ernst genommen mit dieser Gewissensentscheidung und dafür bin ich auch meiner Fraktion sehr dankbar. Wenn man andere Sachen hört, fragt man sich natürlich, ob nicht vielleicht andere Fraktionen sich in der Frage des Respektes vor einer Gewissensentscheidung eine Scheibe von uns hätten abschneiden können.
Wobei der Fraktionszwang, das haben Sie ja gerade noch mal gesagt, eben keine Rolle gespielt hat. Auf jeden Fall halten wir fest, dass die Impfpflicht vom Tisch ist und dass es eine lebhafte Debatte heute war. Sternstunde vielleicht der Demokratie. Der Bundestagsabgeordnete Max Lux von den Grünen. Danke fürs Gespräch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Neben der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine, da ist sie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Die Flutkatastrophe im Juli letzten Jahres bei uns in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen, da ist sie heute wieder sehr aktuell. NRWs Umweltministerin Heinen Esser von der CDU hat nämlich Konsequenzen aus ihrem Verhalten damals gezogen. Sie tritt zurück.
Ich habe mir heute sehr genau auf meine Erklärung heute Mittag die Reaktionen angesehen und festgestellt, dass ich mein Handeln im letzten Sommer der Öffentlichkeit nicht vermitteln kann.
Wir schauen uns die Hintergründe zu diesem Rücktritt genauer an mit Julia Polke aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Julia, welche Fragen haben zu diesem Rücktritt geführt?
Es geht um Fragen, was bei der Bewältigung der Flutkatastrophe alles schiefgelaufen ist. Zum Beispiel, warum keine Warnungen an die Bürgerinnen und Bürger rausgegangen sind, als bereits Unwetterwarnungen bekannt waren. Aber es geht auch darum, dass einige Minister und Ministerinnen aus NRW während der Flutkatastrophe nicht anwesend waren. Sie waren nämlich auf Mallorca und haben dort auch ein paar Tage nach den schlimmen Regenfällen noch Geburtstag gefeiert. Und zwar den Geburtstag vom Mann der NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser. Die Feier war am 23.07., 9 Tage nach der Flutkatastrophe.
Wer war da noch alles dabei?
Insgesamt noch 3 von der CDU, Bauministerin Ina Scharrenbach und die mit Heinen Esser eigentlich ja verantwortlich ist für die Hilfe in den Flutgebieten, also sie wäre dafür verantwortlich gewesen. Außerdem Europaminister Stefan Holthoff-Pförtner und die Kölner Bundestagsabgeordnete Serap Güler, die zu dem Zeitpunkt NRW-Staatssekretärin gewesen ist. Dass Heinen Esser auf Mallorca war, das ist schon länger bekannt. Sie war zwar dann einen Tag nach der Katastrophe vom 15. bis 16. Juli kurz in Nordrhein-Westfalen, ist aber dann wieder zurück nach Mallorca gereist. Bislang hatte sie nur angegeben, dass sie ihre minderjährige Tochter zurückholen musste. Den Geburtstag ihres Mannes hatte sie bisher verschwiegen. Und deshalb hat der SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Thomas Kutschaty die Umweltministerin heute heftig kritisiert.
Frau Ministerin Heinen Esser hat versucht, die Öffentlichkeit, den Untersuchungsausschuss und das Parlament an der Nase herumzuführen. Und sie hat den Untersuchungsausschuss und die Öffentlichkeit getäuscht.
Ja, und Kutschaty fordert deshalb auch den Rücktritt der Umweltministerin.
Wie sieht's da aus? Gibt's da schon erste Tendenzen?
Ja, also Ursula Heinen-Esser hat heute gesagt, dass sie nicht zurücktreten werde und sich weiter um die Folgen der Flutkatastrophe kümmern werde. Und sie wollte auch von den Vorwürfen nichts wissen.
Den Vorwurf, das Parlament getäuscht zu haben, weise ich hier ganz entschieden zurück. Auf meine konkrete Arbeit hatte dies keine Auswirkungen.
Sie hat angegeben, dass sie zu jeder Zeit arbeitsfähig war und zum Beweis dafür, dass sie ihrer Arbeit als Umweltministerin auch nachgekommen ist, will sie dem Untersuchungsausschuss E-Mails vorlegen.
Das alles kommt natürlich gerade zu einer Unzeit, denn in NRW ist Wahlkampf, ne?
Ja, das wirft natürlich kein gutes Licht auf die CDU, der ja auch der Ministerpräsident Hendrik Wüst angehört. Und auch der war erst einige Tage nach den heftigen Regenfällen wieder in seinem Büro, weil er im Urlaub war. Obwohl damals allein in NRW 49 Menschen ums Leben gekommen sind. Damals war Wüst zwar noch Verkehrsminister und sein Vorgänger Armin Laschet Ministerpräsident, aber auf Wüsts Stellung im Wahlkampf zahlt das dennoch jetzt nicht so wirklich ein.
NRWs Umweltministerin Heinen Esser tritt an diesem Donnerstag zurück, zieht die Konsequenzen aus ihrem Mallorca-Urlaub während der Flutkatastrophe im Juli letzten Jahres. Das alles 5 Wochen vor der Landtagswahl in NRW, die findet am 15. Mai statt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Zeug ist eigentlich überall auf der Welt, im Ozean, auf dem Himalaya, in der Arktis, in Fischen, anderen Meerestieren auch. Ihr ahnt, wovon ich spreche, von Mikroplastik. Uns wird immer klarer, dass dieses Zeug auch in so gut wie jedem Teil unseres Körpers zu finden ist. Es kommt da rein natürlich übers Essen, Trinken und weil das zum Teil verpackt ist, ist das Plastik auch in uns, aber es kommt auch übers Einatmen. Verena von Keitz aus unserem Team, du hast dir eine neue Studie mal angeschaut, die Lungengewebe untersucht hat. Und da ist wenig überraschend auch Mikroplastik drin gefunden worden. Also klarer Fall, dass wir das dann schön inhalieren, ne?
Also es ist auf jeden Fall ein guter Hinweis darauf. Man weiß ja, Mikroplastik ist inzwischen auch überall in der Luft, besonders viel übrigens in Großstädten, wo viele Menschen leben und dort auch besonders in den Innenräumen. Und es gibt bereits Studien, die Mikroplastik in Lungengewebe von Verstorbenen nachgewiesen haben. Neben all den Studien, die inzwischen belegen, dass Mikroplastik auch in unserem Blut rumschwimmt und in unseren Organen wie Leber und Nieren drin sitzt und selbst in unserem, vor unserem Gehirn nicht Halt macht. Und eine aktuelle Studie hat Mikroplastik eben jetzt auch in der Lunge von Lebenden nachgewiesen. Durchgeführt hat diese Studie ein Forschungsteam der britischen Hull-Universität. Und was die Forscherinnen und Forscher besonders überrascht hat, das ist, wie tief diese Teilchen tatsächlich in unserer Lunge drin stecken.
Wieso? Wo haben die genau gefunden?
Also die haben Gewebeproben genommen, die kamen von Lungenoperationen von insgesamt 11 Patientinnen und Patienten, also war eine recht kleine Studie, aber in fast allen Gewebeproben war Mikroplastik nachweisbar, nur bei 2 Patientinnen war nichts zu finden und das meiste davon war eben nicht in den oberen Atemwegen, sondern wirklich hat es den Weg ganz tief in die Lunge, in das tiefe Lungengewebe hineingefunden und was die Forschenden auch überrascht hat, genau dort, also in diesen tiefen Lungenschichten, wo ja ein Stück Weg zu beschreiten ist, fanden sich einige Mikroplastikteilchen, die eigentlich zu groß sind, nämlich größer als 3 Mikrometer, als dass sie durch die Atemwege in diese tiefen Lungenregionen gelangen können.
Das ist ja überraschend. Gibt es da einen Grund für, wie die da hingekommen sind?
Das weiß das Forschungsteam auch nicht, aber es scheint so, dass größere Teilchen in unsere Lunge gelangen können übers Einatmen, also größer als man bisher eben angenommen hat, aufgrund der Größe der Wege in der Lunge, der verschiedenen Alveolen und so weiter. Was dann auch wichtig ist natürlich für Studien, die schädlichen Effekte von zum Beispiel Mikroplastik auf Lungengewebe untersuchen, dass nämlich nicht solche größeren Teilchen ausgeschlossen werden, weil man denkt, ach, die kommen da ja eh nicht hin.
Wie schlimm ist es denn, dieses Mikroplastik in der Lunge drin?
Also da muss man sagen, vieles ist noch unklar, was schädliche Wirkungen angeht. Aber in dem Bereich wird gerade natürlich sehr viel geforscht, weil es so vordringlich ist. Problem ist zum Beispiel, was man schon gemerkt hat, dass sich Mikroplastik vermutlich über die Zeit im Körper anreichern kann, weil es nicht abgebaut wird. Und es gibt eine recht neue Studie, die zeigt, dass allein schon die Menge an Mikroplastik, die wir üblicherweise beim Essen und beim Trinken aufnehmen, dass die ausreicht, um einige Zellen absterben zu lassen und dass so unregelmäßig geformte Bruchstücke von Mikroplastik, wie sie einfach auch vorkommen, größeren Schaden in Zellen anrichten als runde Mikroplastikteilchen. Und dazu muss man dann wissen, in Tests zur Schädlichkeit von Mikroplastik werden wohl vor allem runde Mikroplastikteilchen verwendet, was bedeuten könnte, dass halt in den bisherigen Studien die schädliche Wirkung auch unterschätzt worden ist.
Aber wir können ja auch schon mal festhalten, dass da auf dem Gebiet viel geforscht wird. Wie kann man sich denn davor schützen? Davor, dass das Mikroplastik da in die Lunge reinkommt.
Aufhören zu atmen?
Ja, das ist der schlimmste Weg, ja.
Du kannst tatsächlich dich nicht schützen. Also das Zeug ist einfach überall. Das ist dieses große Problem. Und in dieser Studie war es vor allem Mikroplastik aus Polypropylen, ein sehr verbreiteter Kunststoff, hier Joghurtbecher zum Beispiel oder Flaschenverschlüsse werden daraus gemacht, aber auch PET, also das Material, aus dem die ganzen PET-Einweg-Getränkeflaschen oder auch Mehrwegflaschen bestehen. Das ist einfach was, mit dem wir täglich in Kontakt kommen, von dem wir uns nicht abschotten können, selbst wenn wir noch so plastikfrei leben, wie wir es versuchen, weil es eben auch überall in der Luft drin ist und in dem, was wir essen und trinken. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Vereinten Nationen jetzt wirklich schnell das weltweite Plastikabkommen mit rechtsverbindlichen Vorgaben auf den Weg bringen, wie von der UN-Umweltversammlung vor einem Monat einstimmig beschlossen worden ist, damit die Plastikmengen und das Mikroplastik eben deutlich weniger werden.
Ja. Schocking. Mit jedem Atemzug, da atmen wir auch ein bisschen Mikroplastik ein. Das ist so. Einiges davon bleibt leider auch in unserer Lunge drin, zeigt eine aktuelle Studie.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist einiges los. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder haben sich heute ja auch noch getroffen. Da ging es um die Aufnahme von Menschen aus der Ukraine. Und wir wollen wissen, wie ist die Situation dort in der Ukraine? Peter Sawicki beobachtet die Lage für uns. Peter, das russische Militär, das ist das, was man zuletzt gehört hat, konzentriert sich jetzt auf den Osten. Wann wird dort mit Angriffen gerechnet?
Im Prinzip in den kommenden Tagen, ganz genau weiß man das nicht und sagt es sicherlich auch nicht, aber im Prinzip deutet schon vieles darauf hin, dass sich das dort jetzt noch weiter zuspitzen könnte. Mariupol, die Stadt, die ja ohnehin schon seit vielen Wochen stark belagert wird, dort gab es offenbar in den letzten 24 Stunden mehr als 1000 Raketeneinschläge, so heißt es von vor Ort. Also möglicherweise da der nächste Versuch Russlands, die Stadt endgültig einzunehmen. Ansonsten stehen in der Region Lugansk einige Orte derzeit stärker unter Beschuss. Und das heißt, dass in dieser Region es gar kein einziges Krankenhaus mehr gibt, was funktionstüchtig wäre. In der letzten Nacht gab es auch auf die Großstadt Kharkiv offenbar wieder großen Beschuss. Und es wird so heißt es wörtlich, eine große Schlacht im Donbass, also insgesamt in Lugansk, Donetsk beispielsweise in diesen Regionen erwartet. Das sagt der Außenminister Dmytro Kuleba, auch der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Und wann das kommt, werden wir sehen, aber übereinstimmt geht man davon aus, dass es dazu kommen kann.
Die ukrainische Regierung ruft Menschen im Osten dazu auf, die Region schnellstmöglich zu verlassen. Bürgermeister von der Großstadt Dnipro zum Beispiel, er hat heute eine Videoansprache an alle Frauen, Kinder und Ältere dort nochmal gerichtet, gesagt, verlasst bitte die Stadt. Wie viele Menschen befinden sich denn dort in dieser Region?
Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Also wenn wir zum Beispiel auf diese vier dann betroffenen Regionen schauen von einem meiner möglichen großen Schlacht, das sind die Regionen Lugansk, Donetsk, Dnipro und Kharkiv. Dort lebten bis zu Kriegsbeginn mehr als 12 Millionen Menschen. Von denen sind natürlich viele geflohen, denn es sind ja mehr als 10 Millionen Menschen aus der Ukraine aus ihren Häusern, aus ihren Wohnorten geflohen. Viele davon auch innerhalb des Landes, aber zum Teil eben auch innerhalb umkämpfter Gebiete. Deswegen schwer zu sagen, wie viele von diesen 12 Millionen noch vor Ort sind. Aber das ist auch ganz unterschiedlich. Es gibt ein unterschiedliches Verhalten. Wenn man sich zum Beispiel eine Großstadt in der Region Donetsk anschaut, Slawiansk, da habe ich mit jemandem gesprochen, der es vor kurzem erst geschafft hat, sozusagen die Eltern dazu zu bewegen, dass die die Stadt verlassen. Und viele andere Verwandte zum Teil auch, die bleiben in der Stadt oder in der Region weiter vor Ort. Die lassen sich nicht vertreiben sozusagen. Slawiansk selber hat 120.000 Einwohner. Insofern muss man auch abwarten, ob auch diese Appelle, die es jetzt nochmal explizit gegeben hat, was die genau auswirken.
Es gab in den letzten Wochen immer wieder Treffen zwischen der Ukraine und Russland, zuletzt in der vergangenen Woche. Jetzt soll die ukrainische Seite einen Entwurf vorgelegt haben für einen Friedensvertrag. Der wurde aber von russischen Vertretern abgelehnt. Warum?
Genau, Sergei Lavrov, der russische Außenminister, hat sich heute geäußert und er wirft der Ukraine vor, sich an bereits vereinbarte Punkte nicht zu halten und sich da immer neue Sachen zu überlegen sozusagen. Und es habe jetzt einen neuen Vorschlag der Ukraine gegeben, der sei deutlich anders als das, was man in Istanbul zuletzt festgehalten habe. Da ging es ja darum, dass die Ukraine einen neutralen Status plus Sicherheitsgarantien für eigenes Territorium ins Spiel gebracht habe. Und laut Lavrov sei das jetzt so, sei das in Istanbul so gewesen, man habe es so formuliert, dass künftige Sicherheitsgarantien für die Ukraine nicht explizit für die Krim gelten sollten. Also, dass die Ukraine faktisch vorerst auf die Krim verzichten würde. Und diese Aussage sei in diesem neuen Vorschlag jetzt nicht mehr drin, so Lavrov. Und außerdem würde es viel zu viele Vorbedingungen der Ukraine für ein mögliches Treffen der beiden Präsidenten Selenskyj und Putin geben. Die Ukraine hat zumindest zurückgewiesen, dass man die Gespräche unterwandere, dass man konstruktiv bleibe, aber sich nicht zu den einzelnen Punkten geäußert.
So, also der Stand der Dinge. Peter Sawicki für Deutschlandfunk Nova über die aktuelle Situation in der Ukraine. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Überraschungseier. Und die kleinen eiförmigen Schokobons sind ganzjährig Kult, gerade jetzt in der Osterhauptsaison sowieso. Ja, und jetzt das, Menschen erkranken nach Verzehr offenbar dieser kleinen Kinder Schokoeier an Salmonellenvergiftung in mehreren Ländern Europas. Mittlerweile sind mehr als 100 Personen betroffen. Das Ganze hat eine riesige Rückrufaktion ausgelöst. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting wusste bis heute Morgen selbst gar nichts davon. Jetzt weiß er, wie das Rückrufsystem theoretisch funktioniert und was in diesem konkreten Fall alles schiefgelaufen ist.
Samstag, 2. April. Die britische Food Standards Agency in Großbritannien veröffentlicht einen Food Alert.
Ferrero recalls Kinder Surprise because of the possible presence of Salmonella.
Doch schon seit 3 Monaten gibt es Salmonellenfälle in UK. Aber es war nicht ganz klar, woher die Vergiftungen kamen. Nun ist da eine Spur und die führt sogar in ein bestimmtes Werk.
Only Kinder Surprise products manufactured in Belgium are affected.
Sonntag, Montag, Dienstag, also 3 Tage später.
Genau, also ich habe am 5. April um 15.25 Uhr habe ich die erste Presseinfo von Ferrero Deutschland bekommen.
Oliver Bartel ist Administrator der Seite produktwarnung.eu. Er recherchiert jetzt verstärkt, schreibt auf seiner Homepage darüber, bekommt Rückmeldungen von verunsicherten VerbraucherInnen und nicht nur aus Deutschland.
Aus dem Werk in Belgien kommen grundsätzlich die Produkte hier für den europäischen Markt. Also war davon auszugehen, dass auch Österreich und Schweiz betroffen sind.
Das ist der Stand 5.4., Dienstagnachmittag. Aber da wussten immer noch nicht viele Bescheid. Wer liest schon Pressemitteilungen eines Schokoladenfabrikanten? Die Schokolade selbst, die ist aber immer noch im Umlauf und beglückt vielleicht gerade Gaumen in ganz Europa.
Am 6.4. um 10.50 Uhr habe ich festgestellt, dass auf der Ferrero-Unternehmensseite der erste Hinweis war. Das war da noch sehr dezent.
Aber wie kann es sein, dass so eine Nachricht so viele Tage braucht, bis sie durchsickert?
Es ist auch zum Beispiel über den Social-Media-Account von Kinder mit über 12 Millionen Followern kam keine Info.
Also am 6.4.
Die kam da gestern. Das Unternehmen war in meinen Augen total überfordert mit der Situation.
Wir fragen bei Ferrero direkt nach, wie sie sich diese Verspätung erklären und welche Verantwortung sie ihrer Meinung nach dafür tragen, und warten auf Antwort. Um bei Gefahren möglichst schnell mit einem Rückruf reagieren zu können, kommt es natürlich auf die Unternehmen an. Das hat nach Meinung von Christiane Seidel in dem Fall hier nicht so gut funktioniert.
Also Ferrero hat nicht überraschend sehr schlecht kommuniziert.
Christiane Seidel ist Fachreferentin Lebensmittel beim Bundesverband der Verbraucherzentralen. Die Verantwortung dafür, dass Rückrufe zu langsam beim Konsumenten ankommen, sieht sie aber auch noch an anderer Stelle, nämlich in der Lebensmittelüberwachung. Und die ist Sache der Kommunen.
Und da haben dann die Kommunen, die meist personell nicht sehr gut ausgestattet sind und ja generell wenig Ressourcen haben, die sind dann quasi verantwortlich für die Kontrolle sehr großer Betriebe, die zum Teil überregional agieren.
Sie erzählt vom Fall des Wurstfabrikanten Wilke. 2019 wurden durch Listerien dort 37 Menschen krank und 3 starben. Auch weil Verdachtsfälle verschleppt worden seien, gerade wenn es über Grenzen gehen muss.
Wenn Sie dann einen Lebensmittelbetrieb in der einen Kommune haben, der kommuniziert dann nicht immer ganz so reibungslos auch mit der anderen Kommune, wo zum Beispiel dann der Zulieferer sitzt.
Zu diesen kommunalen Reibungsverlusten kommen dann die regionalen.
Prinzipiell sind die Länder dafür zuständig, zu warnen. Also wir haben das Portal lebensmittelwarnung.de und dort stellen dann die Länder die Warnungen ein.
Untertitel der Seite: das Portal der Bundesländer und des BVL. In einer HTML-Tabelle finde ich die Ferrero-Produktwarnungen. Es gibt aber keine Hervorhebung. Eine fehlende Allergenkennzeichnung weiter unten scheint genauso wichtig wie die akute Salmonellenkontamination. Mein Eindruck, die Seite ist nicht optimal für ihren Zweck. Christiane Seidel?
Also es ist grauenhaft.
Rückrufaktionen funktionieren, wenn Unternehmen schnell handeln. Sie sind gar nicht nötig, wenn Lebensmittelkontrollen funktionieren. Und retten Menschenleben, wenn die Informationen schnell und gut sichtbar weitergegeben werden. Kontrollen und Weitergabe, das funktioniert aber, siehe lebensmittelwarnung.de, nur dürftig. Christiane Seidel verrät mir, dass die Seite seit Jahren umgebaut werden soll, dass sogar eine neue App kommen soll, aber in der Richtung bis jetzt noch nichts passiert sei. Die Seite von Oliver Bartel funktioniert übrigens gut und seine App tut's auch. Was Bund und Länder nicht hinbekommen, das stemmt Oliver Bartel in seiner Freizeit als Hobby.
Ja, das ist erstaunlich. Das ist erstaunlich, dass das dann auch auf die Zivilgesellschaft fällt. Das ist ja eigentlich der Job der Behörden, dafür Klarheit zu sorgen und eben solche Informationen auch schnell zu kommunizieren.
Hätten wir das geklärt, wie Rückrufe auch wirklich rechtzeitig auf die Bahn kommen, wie wir davon erfahren. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting hat Ferrero selbst um eine Stellungnahme gebeten, das sei noch ergänzt. Die haben sich aber heute nicht gemeldet darauf.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.